Guten Morgen. Bei unserem Thema geht es um die DNA, die christliche DNA. Die DNA, die Gott in unsere Herzen gelegt hat, wenn wir ihm nachfolgen. Ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht. Auf diesem Bild sind zwei Menschen zu sehen. Und für die, die das hier vorne nicht lesen können, sage ich es mal, der Junge sagt, ich möchte so gerne einmal richtig geliebt werden. Und das Mädchen sagt, ich auch. Da gibt es jetzt ein Problem. Und sicherlich ist euch sofort eingefallen, welches Problem die beiden haben. Alle wollen etwas haben und keiner ist da, der etwas geben will. Und wie ist es, wenn immer nur einer gibt? Das taucht auch nicht. Das gibt eine Schieflage in der Beziehung. Das, was wir dort auf dem Bild sehen, ist ein Grundproblem nicht nur vieler Beziehungen, sondern es ist auch ein Grundproblem unserer Gesellschaft. So viele sind da, die sagen, ich möchte gerne etwas haben. Aber wer soll es ihnen geben? Ja, sagst du vielleicht, aber warum soll immer ich geben? Die anderen können doch auch mal. Immer bin ich der Dumme, alles bleibt an mir hängen. Die Geschichte mit Maria und Martha ist oft in Predigten dargestellt worden, aber so richtig verstanden habe ich sie nicht. Ich finde das trotzdem unerhört, dass die eine alles machen muss und die andere da so ruhig sitzt. Soll ich etwa der Diener der anderen sein? Also nicht mit mir. Da lass mal die anderen rein, sollen die doch mal machen. Eine beliebte Haltung. Sich bedienen zu lassen ist leicht, aber keiner will dienen. Dienen, was ist das überhaupt für ein Wort? Dienen, das gab es auch mal im Mittelalter, feudale Strukturen. Da war dann so ein Großgrundbesitzer und der hatte seine Knechte und Mägde. Fast wie Sklaven waren die. Wer möchte denn da dienen? Wenn keiner dienen will, wenn ich diese Haltung in mir habe, ich möchte nicht dienen, lass die anderen mal, dann können wir den beiden da nicht helfen. Dann ändert sich bei denen nichts. Es sei denn, man nimmt als Änderung, dass die bald auch ihre Hand nicht mehr zusammenhalten. Dann nimmt jeder seine Hand weg, hält sie vor sich hin. Der eine hat schon die Richtung eingeschlagen, der andere hat die Richtung eingeschlagen. Dann ist den beiden nicht zu helfen. Wenn wir mal in unser Leben hineinschauen, dann müssen wir alle irgendwo dienen. Schließlich müssen wir ja unser Geld verdienen. Ich zum Beispiel war mein Zeitlebens und auch jetzt noch, viele vergessen das, auch nach der Pensionierung, bin ich Staatsdiener, heißt das sogar. Ich bin Staatsdiener. Und eigentlich kriegen wir auch keinen Lohn und kein Gehalt, sondern eine Alimentation. Was hat was mit Alimente zu tun? Der Staat gibt uns, so heißt das, was ich jetzt bekomme, einen Versorgungsausgleich. Das heißt, der Staat versorgt mich. Ich habe ihm ja gedient 40 Jahre. Und ihr dient vielleicht auch euren Arbeitgebern. Das müssen wir doch tun. Ich meine, da machen wir ja auch kein großes Gewese drum, nicht? Wir müssen alle irgendwo dienen. Aber das ist natürlich für uns, für unseren Lebenserhalt. Und das sieht dann etwa so aus. Ich lese das jetzt vor, weil das konnte ich mir so nicht merken. Man steht morgens auf, um pünktlich zur Arbeit zu kommen und arbeitet dann, um sein Gehalt zu verdienen. Das Gehalt braucht man, um die Miete und den Einkauf zu bezahlen. Und den Einkauf muss man machen, um nicht Hunger zu leiden. Man putzt die Küche, weil man sonst nicht kochen kann. Man kocht, weil man nur durch vernünftige Ernährung gesund bleibt. Und gesund muss man sein, um am nächsten Morgen wieder aufzustehen und arbeiten zu können. So arbeitet man, um zu leben, und man lebt, um zu arbeiten. Doch wozu? Das ist doch nicht des Lebens Sinn. Dient all unser Streben nur der Verlängerung, der Fortsetzung unseres Strebens? Ist alles nur Dienst an und für uns selbst? Was ist das Ziel unseres Tuns? Ja, da frage ich jemand in der Schule und sage, und was möchtest du denn später mal? Ich möchte glücklich werden. Okay, sage ich, und was gehört dazu, dass du glücklich werden willst? Ja, dazu muss ich erstmal reich werden. Und um reich zu werden, muss ich Karriere machen. Und das ist, dauert lange, bis man dann so vom Lehrling Chef geworden ist. Da gibt es viele Stationen, aber dann irgendwann, bin ich reich. Ja, sage ich, und dann, wozu willst du dann reich sein? Ja, dann kann ich mir ganz viel leisten. Ich sage, und wozu willst du dir ganz viel leisten? Ja, dann bin ich glücklich. Okay, sage ich, das ist ja gut. Ich treffe einen anderen, einen Erwachsenen. Ich sage, wie war dein Leben? Was war dein Ziel? Ja, sagt er, ich wollte glücklich werden. Sag ich, okay. Und wie hast du das bewerkstelligt? Da sagt er, ich habe mir so einen kleinen Schrebergarten, habe ich mir gemietet. Und dann habe ich angefangen, Rosen zu züchten. Sag ich, und dann, wie ist es dann weitergegangen? Dann hast du einen Versand aufgemacht und dann bist du reich geworden und dann hast du ganz viel dir leisten können. Dann bist du, nee, sagt er. Dann habe ich angefangen, Rosen zu züchten und dann war ich glücklich. Ich liebe die Rosen. Und mit jeder neuen Züchtung, ich war gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe mich gefreut, wenn die ersten Blütenblätter sichtbar wurden und die Farbe, ich hatte ja da so Sachen gekreuzt und jetzt wollte ich sehen, was wird daraus. Ich war glücklich. Da habe ich immer schon mal was gelernt. Ihr auch? Manche brauchen ganz lange zum Glücklichsein und gehen einen ganz schweren und weiten Weg. Andere haben wesentlich kürzere Wege, um glücklich zu sein. Da geht es dann wesentlich schneller. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Dienen. Die einen züchten die Rosen zum Verkauf. Da sind die Rosen nur Mittel zum Zweck. Ich möchte dann tatsächlich damit Geld verdienen und reich werden. Der andere züchtet die Rosen zu seiner Freude, zum Genuss. Die Tätigkeit hat bereits mit dem Züchten ihr Ende. Da ist er bereits glücklich. Eine Tätigkeit, die die Belohnung schon in sich birgt und nicht erst vertröstet auf später und wenn ich dann mal alt bin und dann habe ich alles und dann bin ich richtig glücklich. Nein, jetzt, wenn er seine Rose sieht, dann freut er sich. Jetzt muss ich euch etwas erzählen. Also am Dienstag war das Wetter schlecht und ich gehe so bei uns durch den Ort und schaue so und plötzlich bleibe ich stehen. Das ist ja nur ein Dorfburg. Und plötzlich sehe ich, da ist so irgendwie ein kleiner Laden. Und ich gucke rein und ich sehe zwei Stühle und zwei Waschbecken. Sofort funkt es bei mir und sagt, irgendwie ist das ein Friseur. Dann sehe ich aber nicht diese großen Dinger, die sonst da stehen, wo man seine Dauerwellen dann mit röstet. So diese, ihr wisst das, diese, dieses Warmgerät dort. Das konnte ich nicht entdecken. Ich habe gedacht, ob das etwa ein Herrenfriseur ist. Und dann sehe ich, dort sitzt ein Mann, rabenschwarze Haare, rabenschwarzer Bart, rabenschwarzer Schnurrbart, haben wir heute hier ja auch schon gesehen, nicht? Also da sitzt jemand, der von ganz weit her kommt, irgendwo da von Vorderasien, irgendein, man sieht das ja nicht so genau, und der sitzt da ganz alleine drin. Und ich denke, Mensch, schade, der hat hier einen Friseursalon aufgemacht, kann ja erst ein paar Tage da sein, sonst hätte ich es ja gewusst. Also geh mal rein. Ach nee, denke ich, geh nicht rein. Bin ich weitergegangen. Doch, habe ich gedacht, was kannst du machen? Die Haare waren eigentlich gerade dran, die sind kurz. Also was kann ich dem Mann anbieten? Mein Bart. Frauke hatte nämlich gesagt, du musst noch dein Bart machen, Sonntag bist du dran mit Predigen. Da muss der Bart ordentlich aussehen. Also bin ich losgezogen und zurück rein, guten Tag, würden Sie mir den Bart machen? Glücklich sprang keiner auf. Den Bart, aber gewiss doch, kommen Sie, setzen Sie sich hin. Und schon hatte ich Platz genommen und wisst ihr, dann ging es los. Er fragte nur ganz kurz, wie so ungefähr. Ich sage, so wie Sie das haben. Er hatte einen recht kurzen Bart, ich habe ja nicht mehr so viele Haare, also ist da nicht so viel. Und dann lag ich da, zurückgelehnt. Er sagt, sie schlafen, sagt er immer. Sie können schlafen, aber nicht schnarchen, sagt er, aber schlafen. Ich lag nun ganz zurückgedreht mit meinem Kopf, damit er überall rankam, und dann ging das los. Ja, wenn ihr denkt, jetzt nahm der Kamm und Schere nix, dann wurde ich erstmal mit einem Duftwasser eingestäubt. Und dann nahm er eine Bürste und da hat er die Haare alle lang gebürstet. Und dann plötzlich hat er eine Schere und hat einiges abgeschnitten. Ich hatte noch irgendwas von 12 mm gesagt, weil das war irgendwie so das Maß für unsere Maschine. Und dann fing er an mit einer großen Maschine, einer mittleren Maschine, einer kleinen Maschine. Und dann ging das hier oben ganz genau, wurde alles abgenommen vom Bart und von den Seiten, und es dauerte 10 Minuten. Da ist normalerweise meine deutsche Friseuse immer schon fertig, und da war der Bart schon total beschnitten von allen Seiten. Und ich habe gedacht, okay, er sagt, kommen Sie mal hoch, kam mit dem Spiegel an, zeigte mir das. Ich sage, ja, das ist klasse, das sieht gut aus, und machte gerade so Anstalten, dass ich aufstehen wollte. Nichts, sagte, nichts, fertig, gar nicht fertig, das geht jetzt erst los. Ich habe gedacht, was will der Mann jetzt von dir? Was kommt jetzt? Er hatte mir inzwischen erzählt, dass er aus Syrien kommt. Und er hatte mir erzählt, dass er aus dem Teil Syriens kommt, wo jetzt der Erdogan die Leute alle rausgeschoben hat. Und dass er aus diesem Gebiet flüchten musste. Und dass er als zweiten Beruf Barbier gelernt hat, schon in Syrien, weil man dort, wenn man studiert, muss man einen Beruf haben, der das Geld bringt. Und das war der Beruf, mit dem er Geld für sein Studium verdient hat. Und in Deutschland gibt es nicht mehr so viel Barbiere, Männer, Herren, Friseure ja fast kaum noch. Und da hat er gedacht, das ist die Lösung, und hatte in Magdeburg gelernt. Und ich überlegte, was kommt denn jetzt noch? Und dann sagt er zu mir, darf ich das Messer nehmen? Tja, habe ich gedacht. Ja. Ich weiß zwar nicht, ich meine, ich habe ja keine Nassrasur, ich meine eigentlich. Und dann wurde ich wieder zurückgelegt. Es wurde alles abgenommen, was ich so an Umhängen da um hatte. Dann nahm er ein Handtuch, legte es mir rum. Dann nahm er das Schaumgefäß. Dann ließ er heiß Wasser einlaufen. Dann wurde kräftig aufgeschäumt. Und dann wurde der Bart inklusive der gesamten Umgebung erstmal so eingeschäumt, dass ich schon fast aussah wie ein Weihnachtsmann, bisschen verfrüht, aber dann fing er an mit dem scharfen Messer. Er nahm es in die Hand. Er hatte ein Feuerzeug in der Hand. Hier unten hatte er ein, wie nennt man das ganz schnell, muss ich mal nachdenken, also so ein Druckfläschchen. Er drückte drauf, Feuerzeug rein, und ein Feuerball kam. Dann hat er das Messer da drin herumgewirbelt, ich nehme an zur Desinfektion. Es sah also richtig spannend aus. Und dann fing er an. Hat also dann hier richtig alles ausgeschrabt, jede Stelle, die er konnte, immer erst so den Schaum weg, den hat er dann da irgendwo abgeschmiert, und dann fing er an, Stück für Stück alle Konturen nachzuziehen. Wunderbar. Ich habe gedacht, ja. Dann kam er an meine Kehle und sagte, wissen Sie, die Leute in Magdeburg, da durfte ich immer das Messer nicht nehmen. Sagt er, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich so aussehe, wie so ein bisschen, so haben Sie Angst vor Terroristen oder so, durfte ich das Messer nicht nehmen. Ich sage, machen Sie weiter, kriegen Sie schon hin. Und er hat wirklich dann volle Arbeit geleistet. Ich war glücklich und zufrieden. Ich habe die Kunstfertigkeit dieses Mannes bewundern dürfen. Und jetzt endlich war es soweit, er nahm mir das Handtuch weg, ich richtete mich auf, er zeigte wieder alles vorne und hinten, er hat mich abgeblasen mit dem Föhn, das letzte Haar, und sagte ich jetzt nicht, sagte er, nicht fertig. Nicht fertig. Jetzt geht es los. Gut, habe ich gedacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Dann hat er so Fläschchen mit Narde, und dann nahm er so feine Narde in seine Finger und massierte mir die Wangen. Körperkontakt. Beide Hände am Gesicht wurde gerieben. Hier unten wurde alles gerieben, hinter den Ohren. Alles wurde berieben und gemacht. Wunderschön, habe ich gedacht. Das habe ich mir immer unter einem orientalischen Barbier vorgestellt. Ja? Der macht richtig etwas aus dieser Sache. Ja, und was soll ich euch sagen? Als ich dann wiederum dachte, jetzt sei alles zu Ende, jetzt sei es fertig, da hat er noch so ein Fläschchen geholt. Und dann ging's los. Sprüh, 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 alles voll. Und es troff aus meinem Bart Olivenöl. Olivenöl ist gut, sagt er für den Bart. Ist ein gutes Mittel, gute Bartpflege, Olivenöl. Und jetzt merkte ich, das Ganze hatte schon biblische Zustände angenommen. Wenn wir in unsere Bibel hineinschauen, dann finden wir im Psalm 133, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Das war die reinste Brüderschaft zwischen uns. Ich habe ihm mein Leben ausgeliefert und er hat es mir gelassen. Und jetzt kommt der Vers. Das ist so wohltuend, wenn Brüder Frieden zusammen haben, wie duftendes Öl, das auf den Kopf des Priesters Aaron gegossen wird und nun herunterrinnt in seinen Bart. Bei Luther steht, es troff aus seinem Barte. Warum erzähle ich euch das? Und warum nehme ich von der wertvollen Zeit so viel, um euch das zu erzählen? Habt ihr gemerkt, wie dieser Mann mit Leidenschaft gearbeitet hat? Das war ein Dienst voller Kunstfertigkeit. Der Mann hatte eine Berufung dafür. Er tat das, was er tat, mit Freude. Und ja, wirklich ein Wort, das dorthin gehört. Er tat das mit Leidenschaft. Und dann erzählte er mir noch etwas. Er sagte, als das Messer an meinem Hals war, da sagte er mir, wenn ich arbeite, dann bleibt die ganze Welt da draußen. Dann mache ich nur meine Arbeit, 100% meine Arbeit. Und wenn mein größter Feind hier säße, und ich weiß, was das für einen Syrer bedeutet, der seine Heimat verlassen hat und der viele Angehörige verloren hat, wenn mein größter Feind hier säße, dann würde der mit einer guten Rasur hier bei mir rausgehen. Und ich würde es sogar würde mich bemühen, es noch besser zu machen als bei anderen, weil er mein Feind ist. Hoppla, dachte ich, das hast du schon mal gehört, dass einer sein Bestes für die Feinde gegeben hat? Genau das möchte Jesus. Er möchte eine tiefe Gemeinschaft mit dir und mir. Das möchte Gott von uns. Sein Dienst an uns. Text Nummer 1. Das hat Stuart uns neulich gelesen, diesen Text. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So hat Gott die Welt geliebt. Der hat sein Bestes gegeben, seinen eingeborenen Sohn, für uns, damit wir Leben haben können. Da steht jetzt was Kopf. Gott, der Herr, von dem wir eben gesungen haben, dass er der Allmächtige ist, der das ganze All geschaffen hat, denkt an die Menschen, die verloren gehen, stellt sich unter sie und gibt ihnen sein Bestes. Der nächste Text stammt aus einem einfachen Weihnachtslied, das ihr alle kennt und bald wieder singen werdet. Text Nummer 2 ist das. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Und wie heißt es dort in der dritten Strophe? Er entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Wenn Gott sich nicht scheut, Knecht zu werden. Wenn Gott sich nicht scheut, zu dienen, was haben wir denn für Probleme damit, habe ich mich gefragt. Warum klappt das denn mit mir manchmal nicht mit meinem Dienst? dieser große Gott will uns auf Augenhöhe begegnen. Und er kommt vom Himmel in Form seines Sohnes und bringt uns das Heil. Und wir dürfen immer zu ihm beten. An jedem Tag dürfen wir zu ihm kommen. Wir dürfen uns über diesen Gott freuen. Da habe ich doch keine Schwierigkeiten damit, ihm zu dienen. Unfassbar, was Gott gemacht hat. Wir haben es in dem einen Chorus auch gesungen eben. Er heilte die Kranken, er war bemüht, den Menschen zu helfen. Denken wir nur an Zachäus. Das war so einer, der vom Haben-Wollen, wie unser Pärchen da, Haben-Wollen, ich möchte so gerne was haben, zum Geben-Wollen gekommen ist. Zum Schluss wollte er alles weggeben, was er hatte. Gott stellt alles auf den Kopf, damit wir ein warmes Nest haben. Bild 2a. Haben einige vielleicht schon mal gesehen. Da ist der Adler in seinem Nest. Und wir haben vom Adler heute auch schon gesungen. Gott ist wie ein Adler, der seine Jungen, nämlich uns, beschützt. Und wir sitzen da unten. Und wenn so ein Adler uns bewacht, dann können wir doch sicher sein. Wo bekommen wir es her? Wo bekommen wir es her, fragen Menschen. Und jetzt kommt das Bild 2b. Das ist nämlich dann auf den Kopf gestellt. Gott steht Kopf. Von Jesus kriegen wir das. Könnt ihr das sehen? Es dauert immer ein bisschen, bis man das umgedrehte Bild so erkennt. Das ist die Person und aus dem Nest wird jetzt die Dornenkrone. Und aus dem Jungen wird der Bart. Das Junge ist dort jetzt im Barte drin. Das Bild auf den Kopf gestellt. Muss man einen Augenblick drauf gucken, dann sieht man das. Leider könnt ihr es da nicht so gut sehen. Da vorne nicht. Das ist Jesus jetzt so rum und andersrum ist es das Nest. Gott stellt alles auf den Kopf. Er dient uns mit seinem Besten. Daher seine Absicht, uns das Dienen in die DNA zu schreiben. Und zwar das leidenschaftliche, freiwillige Dienen. Das haben die ersten Christen verstanden. Text 3. Ihr habt ja die Apostelgeschichte gelesen, ihr kennt euch da jetzt gut aus. Da heißt es in Text 3, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Was hatten sie davon, ihren Besitz zu verkaufen? Nichts. Aber dieses Dienen war ein Dienen, das Gott erfreut hat, denn sie haben damit denen geholfen, die nichts hatten. Und das wiederum hat die Umgebung so aufhören lassen, dass die gesagt haben, bei den Christen stimmt was nicht. Die laden da Bettler und Behinderte ein, die dürfen bei ihnen essen, die kriegen da was zu essen. Das gibt's doch gar nicht. Die Juden haben gesagt, sowas ist doch unerhört. Wenn Gott einen will, dass der Bettler ist, dann hat er Sünde getan, dann muss er diese Sünde aussitzen und da kann nicht einer kommen und dem einfach was spenden, damit er was hat. So war damals die Meinung. Und auch der römische Staat war kein Sozialstaat. Mit Sicherheit nicht. Sondern da hieß es auch einfach, das ist dessen Schicksal. Der hat das nicht besser geschafft, der hat es nicht besser verdient, dann soll er doch sehen. Und jetzt kommen die Christen und laden die ein und geben denen ab. Sind die Christen irgendwie mit Schucke? Wenn Gott es will, dann besteht unser Dienst darin, dass wir auch geben. Er ist unser Vater und wir wollen tun, was er sagt. Wenn er uns das in die DNA hineingeschrieben hat, dann soll das auch aus unserer DNA wieder in Wort und Tat herauskommen und sichtbar werden. Das entspricht einer Haltung. Wir wollen ihm gehorchen, wir wollen ihm dienen, freiwillig. Text 4, ebenfalls Apostelgeschichte. Nochmal die DNA des Dienstes. Da riefen die 12. die Jünger Jesu, die Menge der Jünger zusammen und sprach: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Die einen hatten viel zu tun mit dem geistlichen Dienst, mit der Seelsorge, mit dem Predigen, mit der Lehre. Und da waren Aufgaben, zu Tische dienen, Abendmahl vorzubereiten, aber auch diese Mahlzeiten, die die Christen hielten. Wenn ihr gelesen habt in der Apostelgeschichte, da waren ja zum Teil 1000 Leute, die mussten beköstigt werden. Und da haben sie gesagt, das schaffen wir Apostel nicht mehr. Wir brauchen welche, die bereit sind zu dienen. Wir brauchen welche, die uns helfen. Und das ist dann die Erfindung der Diakone. An der Stelle tauchten die ersten Diakone auf. In dieser Gemeinde gibt es auch etliche davon. Menschen dienen anderen, indem sie etwas füreinander tun. Bist du schon in Gottesdienst getreten? Bist du ein leidenschaftlicher Diener Gottes? Oder sind da Blockaden, die ausgeräumt werden müssen? Blockaden können viel hindern, sie können viel zerstören. Große Pause, ich will gerade ins Lehrerzimmer gehen. Steht da ein Mädchen, 15, 16 Jahre, und sagt: Herr Heidner, ich muss immer unbedingt sprechen. Okay, wir suchen uns eine freie Klasse, wir setzen uns hin. Und sie fängt an zu erzählen und sagt: Eigentlich wollte mein Vater mit mir schon zum Psychiater gehen. Sagt sie, ich glaube, ich bin ein bisschen bekloppt. Ich sage: Nee, Mädchen, das bist du garantiert nicht, aber erzähl mal, was ist denn los mit dir? Ja, sagt sie, ich mache es Ihnen eigentlich gar nicht erzählen, aber es ist so: Nachts wache ich auf. Und dann habe ich etwas, was ich tun muss, zwanghaft tun muss. Ich stehe auf, ich tappe rüber in das Schlafzimmer meiner Eltern. Ich suche die Kleidung, die mein Vater abgelegt hat, suche sein Portemonnaie, gehe daran, mache es auf, nehme 20 Euro oder 10 Euro daraus und dann schleiche ich mich wieder zurück in mein Zimmer, tue das dort in eine Kassette und schlafe weiter. Meine Eltern haben das inzwischen rausgekriegt und es hört nicht auf. Nachts muss ich immer wieder solche Dinge tun und jetzt haben sie gesagt, jetzt gehen wir zum Psychiater, das geht nicht, das kann nicht so sein. Seelsorge ist etwas sehr Schönes. Seelsorge ist dann ganz erfolgreich, wenn wir Gott auf unserer Seite haben. Wisst ihr, man weiß manchmal gar nicht, was man in so einer Situation jetzt wirklich raten soll oder sagen soll. Und in dem Moment gab Gott mir einen einzigen Satz und ich habe nur zu ihr gesagt: Du hast deinen Papa sehr lieb. Und dann brach das aus ihr heraus. Dann weinte sie und sie schluchzte. Ja, und dann erzählte sie das Dilemma zu Hause, ihr Dilemma, ihr persönliches Dilemma. Sagt sie: Mein Papa, den habe ich ja so lieb, aber der mich nicht. Ich sage: Woher weißt du das? Ja, immer, wenn wir zur Disco gehen, machen wir uns fertig, meine Schwester und ich. Und dann gehen wir beide durchs Wohnzimmer. Und wenn meine Schwester kommt, sagt er: Cool, was du da heute anhast. Richtig klasse, du siehst richtig toll aus. Und wenn ich komme, sagt er nichts. Immer. Nur meine Schwester, die kriegt alles und ich krieg nichts. Gut, ich habe mir das angehört. Es war noch ein bisschen länger, das Gespräch. Und am Ende sagt sie: Und was sollen wir nun machen? Ja, sag ich, was machen wir jetzt? Sagt sie: Kann mein Vater mal mit Ihnen sprechen? Habe ich gedacht, mit Männern. Über solche Sachen sprechen. Nicht so ganz einfach, eigentlich nicht so gerne. Also von meinem Gefühl her hätte ich gesagt. Aber ich habe gesagt: Okay, wenn er kommt, wenn er das macht. Und wisst ihr, dann passierte etwas, ich will es abkürzen. Das habe ich meinen Lebtag nicht wieder erlebt. Da kam ein Mann zu mir, setzte sich in meinem Wohnzimmer zu Hause dann auf das Sofa und fing an. Und sagte: Herr Heidner, erzählen Sie mal, was haben Sie für einen Eindruck von meiner Tochter? Und ich habe es nur ganz kurz gesagt und dann sagt er, mit Tränen in den Augen, sagt er: Wissen Sie, was ich für ein Mann bin? Bei mir kommt erst die Firma. Dann kommt die Firma, dann kommt die Firma, dann kommt meine Frau, dann kommt die Feuerwehr, dann kommt die Feuerwehr, dann kommt die Feuerwehr, dann kommt der Skatclub, dann kommt meine älteste Tochter, dann kommt das. Sagt mir, die andere habe ich gar nicht auf dem Schirm. Die ist da ganz rausgefallen. schrecklich. Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich das in Ordnung bringen, diese Blockade zwischen mir und meiner kleinen Tochter? Und ich sagte zu ihm, wissen Sie, was Sie jetzt machen? Ihre Tochter, die sitzt jetzt zu Hause und die wartet ganz gespannt, was aus unserem Gespräch herauskommt. Jetzt machen Sie es so. Sie stehen jetzt auf, Sie gehen nach Hause, Sie gehen in Ihr Zimmer. Dann nehmen Sie Ihre Tochter in den Arm und dann erzählen Sie ihr alles das, was Sie mir gerade erzählt haben. Mit Feuerwehr und allem, genauso wie Sie das erzählt haben. Erzählen Sie es ihr genau so und sagen, das tut mir leid. Und weil sie ein Kind ist, ein Mädchen ist, noch nicht erwachsen, werden da nicht die Vorbehalte sein, ja vielleicht, und wer weiß, ob er das jetzt ernst meint und sowas, das gibt es nicht bei Kindern. Dann wird sie ihnen um den Hals fallen und es wird alles gut sein. Bei Gott ist es genauso. Wenn du in deinem Dienst eine Blockade verspürst, dann kann man diese Blockade auflösen, indem man hingeht und den anderen um Vergebung für das bittet, was man ihm angetan hat. Es gibt natürlich auch andere Arten von Blockaden, aber diese eine. Dann wird der Dienst wieder freier. Er wird unblockiert sein. Wenn wir vor Gott unsere Fehler eingestehen, bei dem Beispiel müsst ihr kurz umdenken, das Mädchen hat sich verhalten, wie Gott sich verhält. Gott ist voller Liebe und wir sind die, die sagen, Gott, weißt du, bei mir kommt jetzt erstmal das. Du weißt gar nicht, wie ich beschäftigt bin. Alle diese Dinge schieben wir dazwischen und die müssen weg. Und wenn wir das geschafft haben, einen unblockierten Dienst, einen leidenschaftlichen Dienst, dann beginnt unser Dienst uns wieder Freude zu machen. Eine letzte kleine Geschichte. Wenn man studiert, muss man gelegentlich Hörsäle betreten. Hörsäle sind so Räume mit ganz, ganz vielen Stühlen, mehr noch als hier, so Bänke rundherum. Da sitzen die Studenten und hören einer Vorlesung zu. Das ist meistens nicht so sonderlich interessant, weil diese Männer tatsächlich da vorne nur vorlesen, was sie schon aufgeschrieben haben. Die lesen aus ihren Büchern vor, Seite 324 bis Seite 344. Das wird vorgelesen, dann darf man vielleicht was fragen und dann gehen alle wieder nach Hause. Das hat mich nie so ganz vom Hocker gerissen, solche Art von Vorlesung. Aber irgendwo am Anfang dachte ich, man muss da hingehen, wenn man studiert, und bin dann in so einer Vorlesung gewesen und neben mir sitzt jemand. Eine Studentin. Und die ist so unruhig. Und dann bemerke ich, dass sie so unruhig ist und dann macht sie immer so. Ich denke, was hat die? Was ist mit der los? Irgendwie ist die so fröhlich oder was? Die kann sich gar nicht beherrschen, die kann gar nicht ruhig sitzen. Ich versuche wieder zu folgen und die mit einem breiten Lächeln dreht sich immer um und wühlt in ihrer Tasche und hält sich schon fast den Mund zu und eine Freude in ihr, unbändig irgendwie. Ich habe gedacht, ob die vielleicht irgendwas hat, irgendwie krank ist oder so, mag ja vielleicht auch so eine Krankheiten geben oder vielleicht hat sie im Lotto gewonnen oder vielleicht ihre erste Liebe gefunden oder so. Man überlegt, warum ist jemand so nervös, aufgeregt, fröhlich, begeistert, ja, dass er gar nicht still sitzen kann. Und irgendwann merkte sie, weil ich sie noch mal länger angeguckt habe, sagt sie, du, ich muss dir was erzählen, so. Bisschen leise, dass die anderen das nicht mitnehmen. Ich muss dir was erzählen, sagt sie. Ich kann hier gar nicht still sitzen. Ich bin so fröhlich. Ich bin so begeistert. Und ich sage, ja, und warum? Sagt sie, ich habe Jesus gefunden. Das habe ich noch nie erlebt. Dass jemand so begeistert war, so erfüllt von der Freude, dass jemand zu Gott gefunden hat, dass sie zu Jesus, ja, sagt, den kenne ich auch. Für uns war die Vorlesung gelaufen, es war nur noch getuschelt hin und her und als nächstes hat sie mich gleich eingeladen zu ihrer Gemeinde. Ich muss da unbedingt kommen und das ist so toll. Ich sage, ich kenne Jesus schon. Ja, aber trotzdem, das ist so schön, du musst mal kommen. Ja, was macht man natürlich, bin ich da auch hingegangen. Ja, man konnte ja gar nicht widerstehen, so eine Freude. Das möchte der Herr, dass wir so fröhlich unseren Dienst tun. Geht nicht immer so, weiß ich auch. Das Leben kann manchmal ganz schön hart sein. Da ist es überhaupt nicht möglich, solch eine Freude an den Tag zu legen. Aber wir müssen uns bemühen, doch wieder etwas mit Freude zu machen. Wir müssen uns doch anstrengen, dass wir wieder leidenschaftlich etwas machen. Bitte Gott, dass er dir zeigt, wo dein Dienst leidenschaftlicher werden kann. Es gibt viele Möglichkeiten, auch in dieser Gemeinde. Mir hat mal einer gesagt, wenn ich da vorne stehen könnte, so wie du, und predigen könnte, das wäre ein Dienst. Oh, dann wäre ich. Da habe ich gesagt, weißt du was? Wenn du da vorne stehst und etwas sagst, machst du dich von vielen Seiten angreifbar. Viele hören das. Der eine sieht, dass das eine Haar immer schief war. Der andere sagt, Mensch, da hat er doch das falsch gemacht. Der nächste sagt, theologisch ist das jetzt, aber sehe ich das ganz anders. Sag ich, und weißt du, was ich am liebsten mag? Ich mag so gerne Reinigungsdienste. Sag ich, wenn man so eine Toilette sauber gemacht hat, dann ist die absolut sauber und man kann nach Hause gehen und sagen, Herr, das war heute mein Dienst. Alles, was wir im Hause Gottes tun, ist Dienst und jeder Dienst ist gleichwertig. Sag ich, das ist für mich schöner, einfacher. Da gehe ich hin, anschließend ist alles sauber und ich bin ein glücklicher Mensch und ich gehe wieder nach Hause. Text Nummer 5. Den kennt ihr sicherlich, habt ihr alle schon mal gesucht. Dienet dem Herrn mit Freuden und kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und der nächste Text fasst alles zusammen, was wir heute besprochen haben. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dienet dem Herrn Christus. Dienet dem Herrn Christus. Der Dienst für Gott, Text 7, soll sein leidenschaftlich, mit Freude und unblockiert. Unblockiert heißt von Herzen. Gott zu dienen ist ein solches Vorrecht, so erfüllend. Manchmal habe ich mich gefragt, warum will so selten einer diese Botschaft hören? Warum wird man belächelt, verspottet, für dumm erklärt, als gefährlicher Fundamentalist abgestempelt? Warum? Weil einer da ist, der die Botschaft verhindern möchte. Weil einer da ist, der nicht möchte, dass wir Gott dienen. Der will das Böse. Und der hat auch den Namen Durcheinanderwerfer. Und es gibt Menschen, die so voller Begeisterung für Jesus sind, dass sie in Länder gehen, wie zum Beispiel den Iran, die nach Syrien gehen, die nach Nigeria gehen, die nach China gehen, um dort etwas von Jesus zu erzählen. Und dann finden sie sich plötzlich in einer Gefängniszelle wieder. Sie wollten Gott dienen und der lässt zu, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie vielleicht sogar gefoltert werden. Heute ist ein besonderer Tag. Das nächste Bild. Bild 3. Heute ist der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Und ich denke, das passt gut, am Schluss dieses Gottesdienstes noch einmal kurz darauf einzugehen. Was bedeutet das für manche, dorthin zu gehen? Was bedeutet das für unsere Geschwister, die die gleiche Botschaft haben, die wir heute gehört haben, diese gute Botschaft, und sie die doch nicht leben dürfen? Ja, Herr, und ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du uns immer wieder den Mut gibst, trotz mancher Widrigkeiten in deinem Dienst zu stehen. Und du mögest uns helfen durch deinen Heiligen Geist, dass wir den Dienst für dich leidenschaftlich mit Freude und von Herzen tun können. Und ich möchte dir danken, dass du bei denjenigen bist, die in gefährliche Gebiete gehen, dass du dort bei den Kämpfern für dich in der ersten Reihe, gewissermaßen dort an der Front, ihnen besonders viel Kraft schenkst, dass sie bestehen können in diesem Kampf, dass ihre Familien versorgt bleiben, dass niemand seinen Glauben verliert, weil die Not zu groß ist. Schenk, dass deine Kinder durchhalten und wie schon gebetet, schenk, dass wir bewahrt bleiben und dass unsere Freiheit bewahrt bleibt. Danke, dass du so ein guter Gott bist. Wir sagen dir Dank, dass wir wissen, wenn wir in diese Woche hineingehen, dann gehst du mit uns. Und es ist tatsächlich dein Friede, der uns begleitet und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.